Voice Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Denisow. Hallo und herzlich willkommen. Trump kündigt einen baldigen Rückzug aus dem Iran an, doch Teheran bestreitet jegliche Verhandlungen mit Washington. In Berlin hat die Ausschreibung für das Denkmal begonnen, das an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus erinnern soll. Und bitteres Aus für Polens Fußballer. Die WM-Quali ist verpasst. Experten werfen dem Schiri grobe Fehler vor. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, er überlebte das KZ, wurde zum Kaplan von Radio Free Europe und erreichte mit seinen Sendungen tausende Hörer hinter dem eisernen Vorhang. Zum Gedenken an Pater Tadeusz Kirschke blicken wir heute auf ein besonderes Kapitel der Rundfunkgeschichte. Und den Dudelsack verbindet man gemeinhin mit Schottland, aber wussten Sie, dass die Instrumente auch in Polen eine reiche Tradition haben? Mehr dazu ebenfalls im zweiten Teil der Sendung. Wir wünschen Ihnen eine zahlreiche Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. US-Präsident Trump kündigt baldiges Kriegsende an, Teheran bestreitet Verhandlungen und bitterer Abend für Polens Fußballnationalmannschaft. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Vereinigten Staaten würden sich innerhalb von 2 bis 3 Wochen aus dem Iran zurückziehen. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump außerdem in Washington eine Ansprache an die Nation zum Thema Iran halten. Trump erklärte, die USA hätten die iranische nukleare Bedrohung beseitigt und zeigte sich überzeugt, der Krieg werde nicht länger als wenige Wochen dauern. Zugleich deutete er an, den Konflikt beenden zu wollen, auch wenn die Straße von Hormus blockiert bleiben sollte. Länder, die dort Öl oder Gas beziehen wollten, müssten dann selbst für die Sicherheit ihrer Transporte sorgen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat indes Berichten über Verhandlungen mit den USA widersprochen. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat bei einem Besuch in Jordanien polnische Soldaten getroffen und mit König Abdullah II. Über die Sicherheitslage im Nahen Osten gesprochen. Thema war dabei auch die Präsenz polnischer Soldaten in der Region. Nach Angaben des Ministers sind polnische Kräfte dort im Einsatz, wo ihre Anwesenheit für die Sicherheit Polens und der Region notwendig sei. Nach dem Treffen kündigte Kosiniak-Kamysz zudem eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den Rüstungsindustrien Polens und Jordaniens an. Polens Außenminister Radosław Sikorski hat bei einem Besuch in Kiew die Bedeutung des ukrainischen Abwehrkampfes für ganz Europa hervorgehoben. Die Ukraine kämpfe nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Recht der Nationen und Europas, in Frieden zu leben. Gemeinsam mit Außenministern weiterer EU-Staaten besuchte Sikorski auch Bucha bei Kiew. Dort hatten russische Truppen vor 4 Jahren Verbrechen an Zivilisten verübt. Sikorski sagte, Bucha und die Opfer dort erinnerten weiter an das Wesen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Es gehe um das Recht, nicht von einem Nachbarstaat überfallen und grundlos massakriert zu werden. Der unabhängige russische Jurist Mark Fagin hat im Gespräch mit dem polnischen Rundfunk eingeräumt, Russland sei weit von einer Wiederaufnahme ernsthafter Verhandlungen mit der Ukraine entfernt. Der Kreml simuliere Friedensgespräche vor allem aus propagandistischen Gründen und habe kein echtes Interesse an praktischen Fortschritten. Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA hatten zuletzt im Februar über ein mögliches Ende des Krieges gesprochen. Nach ukrainischer Darstellung will Moskau Ende März und Anfang April nicht einmal den Vorschlag von Präsident Zelensky für eine befristete Waffenruhe im Energiesektor über die Osterfeiertage aufgreifen. Fagin sagte, von den Gesprächen sei kein Ergebnis zu erwarten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow reagierte auf den Vorschlag ausweichend und erklärte, Zelensky solle konkrete Entscheidungen für einen dauerhaften Frieden treffen und nicht nur für einen zeitweiligen Waffenstillstand. In Berlin hat die Ausschreibung für einen Wettbewerb zur Gestaltung des Denkmals begonnen, das an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus sowie der deutschen Besatzung und des Terrors in Polen erinnern soll. Bewerbungen können bis zum 6. Mai eingereicht werden. Zugelassen sind professionelle Künstler, Künstlerkollektive und Architekten mit entsprechender Qualifikation. Nach Abschluss der Bewerbungsphase soll am 1. Juli eine Auswahlkommission zusammentreten. Bis zum 8. Oktober haben die ausgewählten Teilnehmer dann Zeit, ihre Entwürfe einzureichen. Im Dezember soll ein Preisgericht mit polnischen und deutschen Experten tagen. Und zum Schluss noch zum Sport. Polens Fußballnationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 verpasst. Im entscheidenden Playoff-Spiel verlor das Team von Trainer Jan Urban in Solna gegen Schweden mit 2:3. Polen glich dabei zweimal einen Rückstand aus. Als vieles schon auf eine Verlängerung hindeutete, machte Viktor Gyökeres in der 88. Minute den entscheidenden Treffer für Schweden. Trotz längerer dominanter Phasen und einer engagierten Leistung verpasste Polen damit die Endrunde. Schweden sicherte sich mit dem Sieg das Ticket für die WM 2026. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Die USA wollten offenbar eine polnische Patriot-Batterie in den Nahen Osten verlegen. Ein früherer Kommandeur der Eliteeinheit Grom spricht von einer absurden Forderung. Politische Einigkeit in Polen endet meist leider schlecht und die Nationalmannschaft wurde in der WM-Quali ihres Sieges beraubt, sagen polnische Experten. Mehr zu diesen Themen nun in der Presseschau. Wie die konservativ-liberale Tageszeitung Rzeczpospolita erinnert, sondieren die USA die Möglichkeit, eine der polnischen Patriot-Batterien samt Raketen aus polnischen Beständen in den Nahen Osten zu verlegen. Die Zeitung befragt dazu den Ex-Kommandeur der Eliteeinheit Grom, General Roman Polko. Die Amerikaner wollten anscheinend, dass Polen sich seiner eigenen Verteidigungsmittel entledige, so der Militär bei Politikern und Journalisten, die lautstark behaupteten, nur die Vereinigten Staaten seien Garant der Sicherheit, sollte jetzt ein Warnsignal aufleuchten, denn als in Polen russische Drohnen und Raketen einschlugen, sei es Deutschland gewesen, das eine Patriot-Batterie bereitgestellt habe, nicht die USA, lesen wir. Wie Polko betont, werde in Europa aktuell ein hybrider Krieg geführt. Es sei unbegreiflich, dass US-Außenminister Marco Rubio das nicht sehe, denn er sei es gewesen, der bereits für die Ukraine gekaufte Lieferungen im Rahmen der Trump-Doktrin America First in den Nahen Osten umgeleitet habe. Es sei äußerst gefährlich, wenn höchste Vertreter der Regierung Trump ihre Verpflichtungen innerhalb der NATO-Struktur nicht wahrnehmen, betont Polko. Heute sage Polen Karten auf den Tisch. Das Land sei in Afghanistan und im Irak präsent gewesen, als die Amerikaner darum gebeten hätten. Nie habe es seine Unterstützung verweigert, selbst unter Inkaufnahme von Kritik. Ausgerechnet jetzt, inmitten von Drohnen und Raketenangriffen von Polen, die Herausgabe seiner Luftverteidigung zu verlangen, sei absurd und zeige, mit welcher Geringschätzung Polens Sicherheit die NATO und Europa behandelt würden, so der General. Politische Einigkeit in Polen bedeutet selten Vernunft. Meist entstehe sie, wenn alle schnell Geld verteilen wollten, ohne auf die Kosten zu achten, schreibt Jacek Żakowski in seinem Kommentar für das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. So sei es auch diesmal beim staatlichen Programm zur Senkung der Treibstoffpreise wegen des Krieges im Nahen Osten. Die Autofahrer sparten ein paar Złote, die Rechnung würden jedoch alle zahlen müssen, lesen wir. Dem Autor zufolge gäbe es in der polnischen Politik nur wenige feste Regeln, aber eine sei fast sicher, wenn der Sejm und Senat ein Gesetz blitzschnell und nahezu einstimmig verabschiedeten und der Präsident es umgehend unterzeichne, handele es sich meist um Unsinn, für den Polen dann teuer bezahlen müsse. Das bekannteste Beispiel sei vor 8 Jahren die Novelle zum Gesetz über das Institut für Nationales Gedenken gewesen, die Forschungen über den Holocaust habe verbieten sollen. Erst unter internationalem Druck habe man schnell zurückrudern müssen. Warum ende politische Einigkeit in Polen meist schlecht, fragt der Autor. Überparteilicher Konsens müsse nicht automatisch schlecht sein, in Polen aber entstehe er vor allem durch eine Explosion populistischer Hysterie, die mit rationalem Denken wenig zu tun habe. Seit vielen Jahren verbinde nur noch klinischer Populismus die beiden größten Parteien, die nationalkonservative PiS und die liberale Bürgerkoalition, so Jacek Żakowski in Dziennik Gazeta Prawna. Und die polnische Fußballnationalmannschaft hat gestern im WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden 3:2 verloren. Damit verpasst Polen zum ersten Mal seit 12 Jahren eine WM. Heimische Kommentatoren sind sich jedoch einig, die Nationalmannschaft habe eines ihrer besten Spiele der vergangenen Jahre ausgetragen und den Gegner klar dominiert. Als der Einzug nur noch Formsache schien, hätten die Schweden den Weißroten jedoch den Todesstoß versetzt. Die Mannschaft von Jan Urban habe engagiert und stark gespielt, doch Fußball sei nicht immer gerecht, manchmal sogar grausam. Man könne viel Herz und Arbeit investieren und am Ende mit leeren Händen dastehen, so der Tenor polnischer Medien. Im Alles-oder-Nichts-Spiel sei sehr viel passiert, sagt Michał Listkiewicz in einem Gespräch mit dem Portal Sport.pl. Es seien 5 Tore gefallen nach einer dramatischen Schlussphase. Hätten die Schweden gewonnen, nach Ansicht des früheren FIFA-Schiedsrichters, habe der Unparteiische den Polen das Leben im unter Stockholm gelegenen Solna schwer gemacht. Die Weißroten seien ihres Sieges geradezu beraubt worden. Schiedsrichter Slavko Vincic habe sich in entscheidenden Situationen zum Nachteil der polnischen Mannschaft geirrt. So der Experte. Die größte Kontroverse habe eine Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgelöst. Die Weißroten lagen bereits mit 1:2 zurück. In der 48. Minute sei Jakub Kaminski im Strafraum nach einem Zweikampf mit einem schwedischen Abwehrspieler zu Boden gegangen. Vincic habe jedoch keinen Elfmeter gegeben, obwohl auf der Wiederholung klar zu sehen gewesen sei, dass der Gegner Kaminski am Bein getroffen habe. Es hätte einen Strafstoß geben müssen, betont Listkiewicz. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Weiter geht's mit gleich 2 Reisen in die Vergangenheit. Am 3. Mai 1952 nahm die polnische Redaktion von Radio Free Europe in München ihren Sendebetrieb auf. Jan Nowak-Jeziorański betonte damals, seine Mitarbeiter seien keine Seelsorger. Das stimmte nicht ganz, denn am Mikrofon saß auch Pater Tadeusz Kirschke, der Kaplan des Senders. Er verband Seelsorge und Journalismus auf eine Weise, die tausende Polen jede Woche vor den Empfängern versammelte. Wojciech Osiński erinnert an einen außergewöhnlichen Radiomacher.
Będziemy prowadzili na falach Eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury.
Wir werden gegen die Russifizierung und Sowjetisierung der polnischen Kultur kämpfen. Wir werden gegen die Verfälschung unserer Geschichte und unserer Traditionen ankämpfen.
Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji.
Diese Worte ertönten am 3. Mai 1952 aus unzähligen Radiolautsprechern. Um Punkt 11 Uhr erklang die Melodie des Mazurek 3. Maja.
Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Za chwilę dziennik radiowy.
Der langjährige Leiter der polnischen Sektion, Jan Nowak-Jeziorański, formulierte bereits in seiner ersten Sendung die Ziele des Rundfunksenders. Er betonte nachdrücklich den Kampf gegen die Indoktrination, die Verpflichtung zur Darstellung der historischen Wahrheit sowie der Ereignisse in Polen selbst, wo die Medien ihre Hörer und Zuschauer mit sowjetischer Propaganda vergifteten.
Otóż bez wątpienia totalitaryzmy, zarówno bolszewicki, jak i...
Ohne Zweifel haben beide Totalitarismen, der deutsche und der russische, bei den polnischen Mitarbeitern von Radio Free Europe ihre Spuren hinterlassen. Sie müssen sich das so vorstellen, die ersten von ihnen trafen Anfang 1952 in Bayern ein, was bei manchen gemischte Gefühle auslöste. Auf einmal sahen sie sich von lächelnden Deutschen umgeben, die nur wenige Jahre zuvor Warschau mit finsterer Miene in Schutt und Asche gelegt hatten. Jene polnischen Journalisten, die Anfang der 50er München erreichten, hatten vorher in der einen oder anderen Form gegen die deutschen Nazis gekämpft, waren Soldaten der Heimatarmee oder Gefangene in Murnau oder Dachau gewesen. Andererseits wussten sie aber auch, dass nun andere Zeiten angebrochen waren. Sie waren nun in dem von den Alliierten kontrollierten Westdeutschland. Sie waren jetzt solidarisch mit ihren Landsleuten in der Volksrepublik.
Budowania solidarności wewnątrz narodu polskiego.
Erzählt uns der Historiker Jan Żaryn. Der neue polnische Sender in München erfreute sich einer wachsenden Hörerschaft, vor allem in Krisenzeiten. Beispielsweise 1968 oder 1970 hörten Millionen der östlich des Eisernen Vorhangs lebenden Polen radiofreies Europa. Das mangelnde Vertrauen in die Staatsmedien der Volksrepublik war offensichtlich. Ein erbauliches Beispiel, eines von vielen in der Geschichte der Redaktion Nowak-Jeziorańskis, die ein ganzes Buch füllen könnten, ist zweifellos die Mitwirkung polnischer Geistlicher am Rahmenprogramm. Es waren polnische Journalisten von Radio Free Europe, die ihre Landsleute als erste über die Verhaftung von Kardinal Stefan Wyszyński informierten, über die Aktion der Kommunisten gegen polnische Priester, deren Prozesse, Inhaftierung, Repression und Ermordung. Radio Wolna Europa informierte aber auch über angeblich katholische Vereinigungen, die zwar Religionsfreiheit suggerieren sollten, doch eigentlich mit den Machthabern in Warschau zusammenarbeiteten, um die Kirche zu unterwandern, meint der Philosoph Dariusz Karłowicz.
To nie jest po prostu religia prywatna, prawda? To nie jest ta sytuacja, w której...
Es war nicht nur private Religion, das war nationaler Kampf für ein souveränes, nicht kommunistisches Polen. Von besonderer Bedeutung waren die Sendungen zur Wahl Karol Wojtyłas zum Papst im Jahr 1978. Der Autor Tadeusz Nowakowski, der damals sozusagen als Vatikanreporter für Radio Free Europe fungierte, begleitete die Pilgerreisen Johannes Pauls II. Um die Welt. Daraus entstanden im Übrigen mehrere Bücher, deren Bedeutung erst jetzt, gleichsam als Erinnerungsarchiv, zunimmt. Und so viel ist klar. Es gab in der polnischen Redaktion unterschiedliche Meinungen, aber keine partikulären Interessen.
Jest coś poza tym partikularnym wymiarem.
Dies änderte sich auch nicht in den 80ern. Nach der Verhängung des Kriegsrechts sendete das Radio Information über die in dieser Zeit herausragende gesellschaftliche Rolle der Kirche.
Tak jest, proszę państwa. Panorama dnia, ale tym razem jakaś inna niż codzień.
Der erste polnische Gottesdienst wurde bereits kurz nach der Aufnahme des Sendebetriebs übertragen. Die heiligen Messen in München wurden in der Regel vom Kaplan des polnischen Senders, Pater Tadeusz Kirschke, geleitet.
I dla Chadeków, intelektualistów chadeckich, przede wszystkim księży.
Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, nicht nur als Geistlicher und Christdemokrat, sondern schlicht und ergreifend als Mensch, der Seelsorge und Journalismus auf brillante Weise zu verbinden Stand und tausende Polen hörten wöchentlich der ruhigen Stimme des Priesters zu. Seine geistreichen Sendungen, wie zum Beispiel Kościół Walczący, waren für viele eine Garantie für einen gelungenen Sonntag. Schon vorher hatte sich der Geistliche einen Namen als Journalist gemacht. In Italien redigierte er die religiöse Zeitschrift W imię Boże. Kirschke war fast 30 Jahre lang mit Radio Wolna Europa verbunden und widmete seine gesamte journalistische Arbeit dem Kampf für die Unabhängigkeit seines Landes. Die Kraft dazu gab ihm sein tiefer Glaube.
Wynikiem głębokiej wiary.
Betont Jan Żaryn. Seine Priesterweihe erhielt der in Poznań geborene Tadeusz Kirschke im Jahr 1929. Anschließend arbeitete er als Pfarrer in Kępno. Besondere Aufmerksamkeit verdient seine missionarische Arbeit im Ausland. 1935 reiste er nach Frankreich, wo er als Seelsorger die dort lebenden Polen unterstützte. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war er für polnische Soldaten da, wurde aber bald verhaftet und in das Konzentrationslager Murnau deportiert. Dort versuchte er weiterhin seine priesterlichen Pflichten zu erfüllen. Außerdem unterstützte er die polnische Exilregierung, gab vertrauenswürdige Dokumente weiter. Als er dabei erwischt wurde, verurteilten ihn die Deutschen zum Tode, deportierten ihn in das KZ Flossenbürg. Fast alles deutete also auf einen ähnlichen Märtyrerweg wie im Fall Maximilian Kolbes hin. Das Todesurteil wurde jedoch nicht vollstreckt, da das Lager kurz vor dem geplanten Hinrichtungstermin von US-amerikanischen Soldaten befreit wurde. Kirschke kehrte nach Murnau zurück, um sich dort um ehemalige Gefangene zu kümmern. Später diente er in Italien als Militärseelsorger, wo er sich bereits auch, und hier drängt sich wieder ein Vergleich mit Maximilian Kolbe auf, journalistisch zu betätigen. Begann. Kurz nach dem Krieg engagierte er sich in der Londoner Polonia, bevor es bekanntermaßen 1952 nach München ging.
Od samego początku robię programy oczywiście religijne w najszerszym tego słowa znaczeniu.
Bei Radio Wolna Europa moderiere ich vor allem religiöse Sendungen, nicht nur katholische, sondern ebenso ökumenische, darunter Wiadomości Kościelne und Kościół Walczący. Auch die von mir geleiteten heiligen Messen in der St. Barbara Kirche in München werden bei uns übertragen. Außerdem berichten wir über Interessantes aus dem Vatikan, beleuchten allerdings auch die Situation der katholischen Kirche in Polen.
Tak ogólnokościelnych, jak i wewnętrznokościelnych polskich. Robię pewne komentarze.
Erzählte Tadeusz Kirschke seinem Sender im Jahr 1969. 8 Jahre später ging der polnische Priester in den Ruhestand und verbrachte seine letzten Lebensjahre in Großbritannien. Im Dezember 1983 wurde er vom Exilpräsidenten Edward Raczyński zum Mitglied des Nationalrats der Republik Polen ernannt. 2 Jahre später wurde Kirschke das Offizierskreuz des Ordens Polonia Restituta verliehen. Der Kaplan von Radio Wolna Europa verstarb 1996 im Schwesternhaus der Heiligen Familie von Nazareth in Hammersmith, wo er seit 9 Jahren lebte. Anschließend wurde sein Leichnam nach Poznań überführt und dort beigesetzt. Und so endete ein besonderes Kapitel in der Geschichte des Münchner Senders, an das vor allem auch in diesem Jahr erinnert werden sollte.
An den Kaplan von Radio Free Europe, Pater Tadeusz Kirschke, erinnerte Wojciech Osiński. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks und wir reisen nun noch etwas weiter in die Vergangenheit. Zurück in unserer Sendereihe aus dem Archiv der deutschen Redaktion hören Sie diesmal eine Sendung aus dem Jahr 1961 über polnische Volksinstrumente. Im Mittelpunkt steht der Dudelsack, ein Instrument, das man eher mit Schottland verbindet. In Großpolen jedoch, rund um Poznań, hat es ebenfalls eine jahrhundertealte Tradition. Worin unterscheiden sich eigentlich der Ziegenbock und der Dudelsack und was hat es mit dem Hummelchen auf sich? Hören wir mal rein. Es liest Witold Grabiański.
Die Volksmusik der verschiedenen Länder oder auch der Regionen eines Landes ist in enger Verbindung mit den Volksinstrumenten entstanden. Eines der ältesten Volksinstrumente in Polen ist der Dudelsack. Die Töne werden auf unterschiedliche Weise aus dem Dudelsack herausgelockt. In Śląsk und im Gebiete um Poznań wird der Dudelsack durch einen Handblasebalg zum Klingen gebracht. Im Tatra-Vorgebirge und in Żywiec dagegen durch den Mund. In der Literatur und Poesie des 16. und 17. Jahrhunderts spielt der Dudelsack noch im ganzen Lande eine große Rolle. Noch heute ist der Dudelsack ein sehr beliebtes Instrument in Großpolen und gerade die Traditionen dieses Gebiets um Poznań werden auch in der Fremdenliteratur als typisch polnisch bezeichnet. Übrigens ist Duda polnisch und heißt Sackpfeife. Das bestätigt die von den Ethnographen beobachtete Erscheinung, dass gerade dort, wo sich zwei verschiedene Kulturen begegnen, die bodenständige Kultur an ihren Sitten und Gebräuchen, ihren Liedern und vor allem auch ihren Volksinstrumenten festhält, sie als Stütze gegen fremde Einflüsse benutzt. Während des letzten Krieges wurde die Zahl der Dudelsackpfeifer immer geringer. Heute gibt es wieder viele Dudelsackpfeifer in der Poznaner Gegend, sicher mehr als 100, und die dortige Bevölkerung liebt diese volkstümliche Musik sehr. Der Dudelsack ist ein Blasinstrument. Der Handblasebalg, durch einen Träger an der rechten Schulter des Musikanten befestigt, wird wie eine Harmonika durch Bewegungen des Arms bedient und pumpt auf diese Weise Luft in einen Ledersack, eine Art Luftreservoir, das notwendig ist, um die beiden Pfeifen aufzublähen. Der linke Arm des Musikanten pumpt, indem er auf den Windsack drückt, die Luft in die zwei Pfeifen, die sich im Sack befinden. Die eine Pfeife, die melodische, besteht aus einer einfachen Schalmei mit 7 Grifflöchern, über die der Musikant mit den Fingern beider Hände läuft. Die zweite längere Pfeife, die über der linken Schulter hängt, besteht aus einer ähnlichen Schalmei, nur etwas größer, hat aber keine Grifflöcher, bringt also nur einen immer gleich tiefen Ton hervor, der in der Musikterminologie Bourdon genannt wird. Im Volksmund dagegen heißt er Bremse, weil er dem Summen einer Bremse ähnlich ist und während der ganzen Zeit des Spiels unverändert summt. Auf diesem Begleitton entwickelt erst die melodische Pfeife ihre Melodien. Das hört sich so an. Das Dudelsackspielen ist nicht leicht, denn es erfordert aufeinander abgestimmte Bewegungen und einige physische Kräfte. Deshalb sind die Dudelsackspieler meist Männer im besten Alter. Junge Männer, die lernen wollen, den Dudelsack zu spielen, bereiten sich auf einem Instrument vor, das in der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts als Hummelchen oder Hummel bezeichnet wird, weil die jungen Musikfreunde ebenso unaufhörlich darauf brummen, wie eine Hummel auf der Wiese. Dieses Hummelchen ist ein polnisches Übungsinstrument, das einerseits auf das Dudelsackspielen vorbereitet, andererseits den Hirtenknaben, während sie das Vieh weiden, zum Zeitvertreib dient. In diesem Instrument befindet sich die Schalmei, die melodische Pfeife, in der Blase, die im Gegensatz zum Dudelsack mit dem Mund durch ein hölzernes Röhrchen aufgebläht wird. Die Blase spielt hier dieselbe Rolle wie beim Dudelsack der Windsack und bringt die Schalmei zum Klingen. Hören Sie das Hummelchen. Außer dem Dudelsack gibt es, mehr im westlichen Teil Großpolens, in der Gegend von Zbonschen, den Kozio, den Ziegenbock, ein Bruder des Dudelsacks. Der Ziegenbock hat fast dieselbe Konstruktion wie der großpolnische Dudelsack, ist aber viel größer. Sein charakteristisches äußeres Merkmal ist, dass der Windsack aus einer ganzen Ziegenhaut mit ihrem weißen Fell hergestellt ist. Die melodische Pfeife steckt in einem Kopf, der Imitation eines Ziegenbockkopfes mit gebogenen Hörnern und nicht in einem Ziegenkopf, wie das beim Dudelsack der Fall ist. Der akustische Unterschied besteht darin, dass der Ziegenbock tiefer gestimmt ist und eine viel größere Skala hat als der Dudelsack. Hören Sie den Kozio, den Ziegenbock. Es spielt František Mips.
Sie hörten eine Archivsendung über polnische Volksinstrumente aus dem Jahr 1961. Und das war es auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt. Adam Lenisau, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.